Der Daniel hat ja einen Vortrag vorbereitet. Er beschäftigt sich viel mit Computern, mehr in Richtung Hardware, aber auch viel Low-Level-Software und Firmware. Und hat uns einen wunderschönen Talk vorbereitet, wo er zwei Implementationen von Coreboot vergleicht auf zwei unterschiedlichen Plattformen, die er auch demonstrieren wird.
Ja, hallo allerseits. Vielen Dank für die kurze Einleitung. Ich habe vorgestern hier auch schon mal einen etwas längeren Vortrag gehalten, etwas umfänglicher über Computer erzählt, wie die so insgesamt funktionieren. Und heute wollen wir da ein bisschen konkreter dran gehen. Im vorherigen Jahr habe ich hier auch schon einmal einen Vortrag gehalten über die RISC-V-Prozessorarchitektur bzw. den Befehlssatz. Und jetzt habe ich hier mitgebracht zwei Implementierungsbeispiele. Das eine davon hatten wir auch schon im letzten Jahr und dieses Jahr werde ich das noch ein bisschen genauer ausführen. Ich werde jetzt aber nochmal erst eine kleine Einleitung geben, nochmal ein bisschen erzählen, wie ist das jetzt überhaupt mit Firmware, was genau ist das Orboot-Projekt. Und dann werde ich über die zwei Prozessoren, die ich jetzt implementiert habe, genaueres erzählen, wie jeweils die Implementierung war. Und am Ende werde ich einen kleinen Vergleich dazu liefern, wie verschiedene Ansätze sind, überhaupt an die Sache heranzugehen. Und dann nochmal eine kleine Aussicht geben, was wir noch in Zukunft machen können. Ja, was ist überhaupt jetzt Orboot nochmal? Orboot ist erstmal ein Fork von Coreboot. Ja, das heißt also, wir haben einfach den Git-Mechanismus benutzt, um ein neues Repository zu erstellen. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist den ganzen C-Code wegzuschmeißen. Also der erste Commit in Orboot war dann alles weg aus dem C-Code. Und stattdessen machen wir eine neue Implementierung in Rust. Ja, Rust ist eine relativ junge Programmiersprache noch, ist aber sehr gut schon geeignet, um gerade so Sachen wie Low-Level-Programmierung damit zu machen oder auch Systemsoftware. Naja, und so haben wir das halt jetzt genutzt, um einfach mal die Firmware neu anzugehen. Aber jetzt will ich noch mal kurz erzählen, wie ist das überhaupt, Firmware zu entwickeln? Und ich habe da jetzt schon mehrfach drüber nachgedacht, weil immer, wenn ich mit Leuten darüber rede, ist das so ein bisschen schwer rüberzubringen. Und mir ist neulich ein neues Bild dazu eingefallen. Im Endeffekt ist Firmware so ein bisschen wie, wenn wir ein Rollenspiel anfangen zu spielen. Ja, also Leute, die das schon mal irgendwie an einem Computer gemacht haben, die kennen das irgendwie. Man muss am Anfang erstmal so ein bisschen rausfinden, wie funktionieren überhaupt auch die Sachen. Bei Pen-and-Paper-Rollenspielen ist das auch ähnlich. Naja, und bei so gerade Spielen am Computer, da hat man gerne mal irgendwo so eine kleine Karte eingeblendet. Und dann sieht man so ein bisschen die eigene Umgebung. Und dieser Punkt auf der Karte, das ist in der Firmware-Entwicklung der sogenannte Program-Counter. Das ist, oder auch generell in der Hardware, das ist einfach die Adresse, wo wir uns jetzt gerade aktuell befinden, in der Ausführung unseres Programmcodes. Manchmal wissen wir aber eigentlich gar nicht, wo das ist. Dann müssen wir uns irgendwie behelfen, uns diese Information wieder irgendwo auszugeben. Naja, dann kann man sich oft eine Weltkarte anschauen in so einem Rollenspiel. Dann kann man sehen, was gibt es so alles in dieser riesigen, weiten Welt. Manchmal sind das sogar auch mehrere Welten. Und wir haben auch sowas Ähnliches konzeptuell in Hardware. Da nennt sich das Memory Map. Das ist die Karte sozusagen mit dem gesamten Speicher, den wir zur Verfügung haben. Und mit diesem Speicher können wir noch neben dem Arbeitsspeicher, den man halt eher so kennt, können wir auch noch andere Dinge machen und das werde ich später nochmal im Detail etwas erläutern. Da können wir nämlich mit der Peripherie auch sprechen. Zum Beispiel mit einer SD-Karte oder mit einer seriellen Schnittstelle. Naja, manchmal gibt es für gerade so Computerspiele einen Players Guide, wo dann irgendwo nochmal Hinweise sind, ne, was es so im Spiel irgendwo zu entdecken gibt, was man vielleicht selbst übersieht, wo man irgendwo nicht weiterkommt. Und so ähnlich ist das auch mit so Chips bzw. mit Prozessoren. Da gibt es dann Anleitungen zu und da ist dann vollständig erklärt, was alles der Prozessor an Features überhaupt hat, wie man die jeweils benutzt. Gerne gibt es da so kleine Programmierbeispiele. Ja, das kann Pseudocode sein, das kann auch einfach C oder Assembly Code sein. Naja, aber es ist auch so ein bisschen wie bei solchen Spielen. Also diese Informationen, die müssen nicht unbedingt immer öffentlich zugänglich sein. Manchmal sind auch Dinge einfach gar nicht dokumentiert und dann braucht man so ein gewisses Vorwissen irgendwie, um da konkreter rangehen zu können. Das habe ich jetzt in einem Vortrag vorgestern hier auch schon mal ein bisschen erzählt. Ja, leider hat sich das so entwickelt. Wir haben so komplexe Systeme mittlerweile heutzutage, dass wir ja manche Dinge auch nur noch schwierig dokumentieren können, weil sonst müsste man immer sehr, sehr viel dokumentieren, statt Dinge vorauszusetzen oder irgendwo hinverweisen oder so. Deswegen habe ich das andere Projekt gestartet, mit dem ich mal so ein Kompendium dafür bauen will. Naja, und dann gibt es natürlich noch dieses lustige Internet of Things, wo schon viele Leute von gehört haben. Und das vergleiche ich so ein bisschen mit so einem Mars-Multiplayer-Online-Rollenspiel. Ja, das heißt also, ich habe nicht nur mein eigenes Gerät oder vielleicht auch nicht nur meine ein oder zwei Geräte. Es gibt ganz, ganz viele Geräte auf der Welt, die sind alle irgendwie verknüpft. Ja, wie wenn wir in einem Rollenspiel alle gemeinsam irgendwo zusammenspielen und dann rennt man da so rum. Man weiß eigentlich nie so genau, ne? Was machen andere gerade, was ist so deren Strategie oder so. So ein bisschen ist das auch mit Internet of Things. Ja? Man weiß nie so genau, hey, werden meine Geräte gerade auch von außen angesprochen oder so? Können die vielleicht kompromittiert werden? Also kann ich angegriffen werden? Ja. Ist auch ein bisschen gefährlich dadurch, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Naja, und jetzt werde ich ein Slide nochmal aufgreifen, das ich vorgestern auch schon hatte, und nochmal kurz was über Singleboard-Computer erzählen. Ganz wichtig, ich will hier keine Werbung machen. Ich will vielleicht sowas geben wie Kaufempfehlungen, beziehungsweise ein bisschen erzählen, worauf sollte man achten, wenn man sich mit solchen Geräten überhaupt beschäftigen möchte. Ja, und wirklich was Schönes damit erleben möchte. Und keine Frustration. Solche Singleboard-Computer werden nämlich gerne mal vermarktet als Open Source. Ja? Jetzt ist die Frage, sind die denn auch wirklich Open Source, nur weil es irgendwo draufsteht? Das wird im Marketing leider gerne mal gemacht, ja, dass ein bisschen die Realität gedehnt wird, würden manche Leute sagen, ich versuche das jetzt auch mal so diplomatisch zu halten. Und dafür hat sich die Open Source Hardware Alliance einfach mal Gedanken gemacht und Kriterien aufgestellt, was bedeutet das denn überhaupt, wenn Hardware Open Source ist. Die haben gesagt, es müssen mindestens Anleitungen dabei sein, da müssen die ganzen Schematics bei sein, also das heißt die Schaltpläne für die Platinen. Es muss dokumentiert sein, wie man damit arbeiten kann, es muss eine offene Lizenz dafür vorhanden sein. Für Open Hardware gibt es auch tatsächlich Lizenzen, will ich jetzt nicht drauf eingehen weiter. Naja, und ich habe jetzt noch hinzugefügt, wir brauchen dann entsprechend auch Quellcode dafür, damit wir mit den Sachen arbeiten können. Ja, ich habe ja schon erzählt, so Anleitungen, die können manchmal ein bisschen spärlicher ausfallen. Werden wir uns jetzt gleich auch an zwei Beispielen ein bisschen genauer anschauen, wie das dann aussieht. Na, aber ich kann teilweise auch aus Programmcode, der schon besteht, irgendwie lernen. Manchmal kann ich Code wiederverwenden, manchmal auch nicht. Und dann muss ich den vielleicht erstmal umarbeiten oder vielleicht einfach, weil ich in einer anderen Sprache etwas mache, übersetzen. Naja, und je mehr Code wir dann haben und desto besser der auch kommentiert ist, desto mehr können wir damit anfangen. Und wenn man halt etwas zertifizieren lassen möchte, dann kann man das tatsächlich auch bei der Oshawa, bei der Open Source Hardware Alliance machen. Ja, kann man auf certificationoshawa.org einfach mal schauen. Da gibt es dann so Formulare zum Ausfüllen und einen Prozess, den man durchlaufen kann. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal in so ein typisches Manual von einem Prozessor rein. Und zwar genau auf so eine Memory Map. Eine Memory Map, die sieht ungefähr so aus. Hier ist jetzt gerade das Datasheet, beziehungsweise die das Prozessor-Manual von dem Allwinner D1-Chip. Der hat bestimmte Dinge. Ja, dazu gehören zum Beispiel hier ein Bereich, das nennt sich SRAM. SRAM ist eine Form von Arbeitsspeicher, der sogenannte Static RAM. Der ist einfach so da, den kann ich direkt schon anfangs benutzen. Da muss ich nicht erst mich groß für irgendwo anstellen. Hier in dem Beispiel sind das jetzt gerade 32 Kilobyte. Und hier in der Mitte steht noch die Adresse, wo das anfängt. Ja. Das kann man halt, wenn man sich jetzt so eine Landkarte vorstellt, kann man sich einfach vorstellen, wie halt so kleine, ja, wenn man jetzt irgendwo so Inseln sich halt vorstellt, ja, so diese kleinen Inselchen, die irgendwo eingezeichnet sind, in einem großen Ozean. So ungefähr ist das hier auch. Es gibt auch einfach viele Bereiche im Speicher, wenn man jetzt hier mal ein bisschen genauer drauf schaut, die werden gar nicht benutzt, also so quasi wie Wasser. Naja, und wenn man hier ein bisschen weiter runter geht, hier werden Arbeitsspeicherregionen für bestimmte Dinge nochmal erwähnt. Und dann kommen hier gewisse Bereiche, wie zum Beispiel GPIO. GPIO, General Purpose Input und Output. Damit kann ich einfach ja, so einzelne Pins, die ich gerne auf solchen Single-Computern exponiert habe, kann ich einfach einschalten, ausschalten. Ich kann die als Eingang nehmen, als Ausgang nehmen. Kann ich auf verschiedene Weisen benutzen. Und dann gibt es da einfach einen Adressbereich, mit dem kann ich dann interagieren, um genau das zu tun. Dazu später noch etwas mehr. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Und dann schauen wir uns einfach mal diesen Allwinner D1 an, beziehungsweise was wir erstmal so an Fakten darüber haben. Also es ist erstmal ein SoC. SoC heißt System on Chip. Das heißt, wir haben einen Chip, auf dem befinden sich sowohl der Prozessor als auch ein bisschen Arbeitsspeicher, das was wir jetzt gerade im Datasheet gesehen haben. Das heißt, dieser interne Speicher. Dann gibt es da die einzelnen Peripherieteile, serielle Schnittstelle, die GPIO-Pins und einiges mehr. Ja, dieser Chip, der wird sehr viel noch produziert, soweit ich weiß. Ich habe auch selber mehrere Boards damit. Es gibt von verschiedenen Herstellern gibt es verschiedene Boards, die man sich einfach so kaufen kann. Sind auch relativ günstig. Wie sieht das aus mit Prozessorkernen? Da ist ein Prozessorkern drin, das ist der 10906-Kern. Das ist ein RISC-V-Prozessorkern, der ist auf 1 GHz getaktet und der ist sogar auch öffentlich. Ja, das heißt, der ist auch sogar unter einer Open-Source-License. Kann man sich hier einfach auf GitHub mal genau anschauen. Ja, wenn man sich ein bisschen mit Chip-Design-Tooling auskennt, dann kann man das verstehen. Ansonsten halt reinarbeiten. Dann gibt es noch einen kleinen zweiten Core dazu. Das ist ein Open-RISC-Core und der ist einfach dazu da, wenn ich Strom sparen möchte, dann kann ich einfach den anderen Prozessor wegschalten und dann wird einfach nur dieser kleine Core noch betrieben und der erhält dann so ein bisschen das System und dann kann ich irgendwann wieder den anderen Core hochfahren. Dieser Chip war nämlich auch zum Beispiel für sowas wie also Multimedia-Anwendung gedacht oder so als Speech Assistant und sowas. Ja, das heißt, da macht das dann schon Sinn, wenn das Ding nicht die ganze Zeit läuft, sondern halt nur wirklich dann, wenn es gerade nötig ist. Ja, wie sieht das aus mit der Dokumentation? Dieses Manual, was ich gerade gezeigt habe, ist ungefähr 1400 Seiten lang. Da steht sehr, sehr viel drin. Und es gibt aber auch Sachen, die stehen da nicht drin. Zum Beispiel der DRAM-Controller, das ist dann der höhere Arbeitsspeicher, wo ich dann mehrere hundert oder auch Mega oder ein paar Gigabyte zur Verfügung habe. Und die HDMI-Anbindung ist da leider auch nicht dokumentiert. Aber dafür sehr viele andere Sachen. Jetzt mal eine kleine Übersicht von verschiedenen Boards, die wir so zur Verfügung haben und kaufen können. Ich habe dazu im linuxsunchi.org-Wiki auch mal einiges hinterlegt, zum Beispiel dieses Bild, was ich hier gemacht habe. Da gibt es einmal das Nerjah-Board, das ist so, also Raspberry Pi-Form-Factor, relativ bekanntes. Dann gibt es einige Boards von Cypeat mit einem Modul, was sie gebaut haben und noch ein paar weitere. Und sehr schön finde ich das von MangoPi, was ich jetzt hier unten auch im Beispiel habe. Die haben nämlich etwas gebaut, das ist im Formfaktor von dem Raspberry Pi Zero. Und dann konnte ich tatsächlich einfach, was man hier auch sieht, ich konnte einfach fertige Gehäuse nehmen und dafür auch wiederverwenden. Und auch hier solche Gadgets, da sind dann einfach so also kleine, für so Mini-Spielkonsolen war das quasi gedacht. Die könnte man jetzt auch mit diesem RISC-V-Chip dann einfach machen. Fand ich ziemlich cool. Habe ich halt auch zum Laufen gekriegt, ja, und habe ich auch einige Demos mitgemacht. Dann gibt es dieses Board hier. Das ist von Cypeat 1. Die haben hier einmal ein Modul, das ist dieses hier. Und dann, was man hier oben jetzt sieht, das sind eigentlich zwei Steckplätze. Und damit wird das Modul auf dieses größere Board, was hier außen ist, reingesteckt. Da sind dann hier oben die ganzen Pins dran und so weiter. Mit diesem Board, weil es einfach auch so schön portabel ist und weil da mehrere Knöpfe dran sind, um hier Firmware zu entwickeln, habe ich dann auch gerne gearbeitet. Das habe ich immer wieder mitgenommen und ja, zum Beispiel halt diese Demo hier gemacht. Das ist das normale Dock. Das hat ja einmal, wenn man mal dieses Modul runternimmt, dann sind da noch 8 Lötstellen drauf, wo man einen sogenannten Spy-Flash draufpacken kann. Da kann ich bis zu 16 Megabyte als Speicherbaustein einfach haben, um meine Firmware zu hinterlegen. Ansonsten könnte die zum Beispiel von der SD-Karte gelesen werden. Naja, ich habe halt diesen Spy-Flash hinzugefügt und dann konnte ich das einfach von außen immer ansprechen und musste nicht mit SD-Karten hantieren. Dann gibt es noch das Dock Pro. Dieses Dock Pro, das ist ein kleines bisschen größer und das hat einen eingebauten USB-Seriell-Wandler. Ich halte das hier gerade jetzt mal hoch und da sind auch schon 16 Megabyte als Speicher mit eingebaut. Das ist dann dieses hier. Da haben wir hier rechts oben einen USB-C-Anschluss. Dieser USB-C-Anschluss hier ist für die serielle Schnittstelle. Kann ich einfach meinem Rechner anschließen und dann sehe ich da die Ausgaben von meinem Betriebssystem. Ja, wenn ich zum Beispiel noch gar nicht diesen HDMI-Port hier ansteuern kann, dann brauche ich ja erstmal irgendwie ein bisschen Feedback und das mache ich dann einfach hier rüber. Bei dem anderen Board muss ich mir das halt anderweitig über die Pins rausholen. Geht aber auch. Naja, und unter dem Modul ist halt, wie gesagt, ein 16 MB Speicherbaustein schon vorhanden. Ja, wie sieht das dann aus, wenn man so ein Gerät startet? Ja, in diesen Chips, da ist ein sogenanntes Mask-ROM erstmal eingebaut. Und dieses Mask-ROM, das fängt erstmal an, überhaupt erste Instruktionen auszuführen und ist eingegossen in den Chip. Das ist auch nicht veränderbar. Ja, das ist einfach eine feste Schaltung, die da verdrahtet ist, die im Endeffekt so ähnlich ist wie halt, ja, was wir halt irgendwo auf einem USB-Stick kopieren können oder sowas, aber halt als feste Schaltung. Wie sich das Ganze verhält, das lädt jetzt einen kleinen Teil aus einem externen Speicher, entweder halt so ein Spy-Flash, was ich gerade beschrieben hatte. Das kann eMMC sein oder auch eine SD-Karte. Das sieht das in den SRAM-Speicher. Und dieser SRAM-Speicher, der ist jetzt gerade 32 Kilobyte groß. Das heißt, ich habe nicht sehr viel, um damit zu arbeiten. muss ein bestimmter Header am Anfang sein, der heißt Egon. Der sieht relativ simpel aus. Ja. Der ist nicht im Manual dokumentiert, aber wir haben in der Community relativ gutes Wissen dazu. Wenn wir jetzt mit einem Spyflash arbeiten wollen, SD-Karte wäre ähnlich, dann müssen wir den aktiv ansprechen. Ja? Dann müssten wir dafür jeweils sowas wie einen Treiber haben, nur in sehr kleiner Form reicht das schon. Wir haben zum Beispiel einfach nur einen Lesebefehl implementiert. Jetzt will ich einmal kurz den Flow beschreiben, wie das in Orboot aussieht. Da ist das so, wenn wir jetzt von einem Flash booten, dann machen wir erstmal darüber die Arbeitsspeicherinitialisierung. Das haben wir erstmal extern in einem getrennten Repository implementiert. Dann haben wir das rübergeholt in das Orboot Repository selbst, haben das dann etwas weiterentwickelt. Und dann habe ich die Payloader Stage dazugefügt. Und die Payloader Stage ist jetzt die nächste Stage. Die arbeitet dann jetzt weiter. Da sind dann die Teile, die nicht mehr in dieses SRAM reingepasst haben. Das heißt, da habe ich dann das Betriebssystem reingelegt, noch ein paar andere Mechanismen, die ich noch weiter brauchte, und dann fortgeführt. Und da ist auch die erste Implementierung von einem SBI drin. Was SBI genau ist, das haben wir jetzt hier mit REST SBI als Library implementiert, erzähle ich gleich nochmal kurz. Wie sieht das aus mit der Arbeitsspeicherinitialisierung an sich? Na, wie gesagt, dieser DRAM-Controller, der ist hier gar nicht im Manual dokumentiert. Da steht nur, dass es den gibt. Aber es gab eine Implementierung als Assembly-Dump. Die hat jemand genommen und auf die Sprache C rüber übersetzt. Und ich habe dann wiederum die C-Implementierung genommen und in Rust übersetzt. Das sind jetzt bei uns ungefähr 2000 Zeilen Code geworden. Die ist allerdings auch nicht perfekt. Es gibt da, das sind erstmal so Funktionen, wo man noch Parameter mit reingeben muss zum Teil. Da müssen wir mal gucken. Also wir können auch nicht alle Boards damit jetzt perfekt nutzen. Manches könnte man eigentlich auch ein bisschen verbessern, aber naja, wenn da irgendwer Interesse drin hat, sag bitte Bescheid. Wir haben in der Community von Allwinner, da gibt es ein paar Leute, die machen mehr mit den Chips, haben wir Leute, die haben sich damit befasst und ein bisschen Doku haben wir auch, also wenn man den Einstieg sucht. Ja, also ne, ich habe erstmal mein Bestes gegeben und habe auch die Register ein bisschen benannt, die ich da so gefunden habe. Können auch Fehler mit bei sein. Naja, aber wenn irgendwer da helfen möchte, bitte gerne. Können wir dann vielleicht auch für andere Allwinner-Chips nutzen. Ja, wie ist jetzt der Entwicklungsstatus? Also erstmal, das ist im Main-Branch von Orboot jetzt gerade drin. Wir können von einem Spyflash booten. SD-Card habe ich auch angefangen zu implementieren, ist noch nicht ganz fertig. SBI habe ich optional gemacht, das heißt, man kann auch ohne einen Supervisor-Binary-Interface starten. Mehr dazu nochmal mehr. Wir unterstützen auch mehrere Boards schon. Wir können starten, wir können Linux starten. XV6 ist ein kleines Unix-System. Nemos, R9 und mal gucken, dass wir auch vielleicht FreeBSD und Illumos oder so dazu holen oder auch noch andere. Und Adam Greig, der hat zum Beispiel hier so eine kleine Demo-Implementierung gemacht, wo man einfach nur ein Display ansteuert. Das ist eine Bare-Metal-Applikation, da brauche ich gar kein Linux oder sonst irgendwas für. Das ist einfach nur ein kleines bisschen Code, was jetzt hier gerade Ferris, das Maskottchen von Rust, einfach mal auf den Bildschirm packt. Ja, jetzt gehen wir zum Vergleich über, zum zweiten Chip, den ich implementiert habe. Das ist der JH7100. Es ist auch ein SoC, ja, also auch ein System-on-Chip. Der wird nicht mehr weiter hergestellt. Der ist aber scheinbar, wie es aussieht, sehr ähnlich zu dem Nachfolger davon, der JH7110. Der ist jetzt gerade frisch verfügbar geworden. Erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was auch zu. Und wie es aussieht, ist das der gleiche DRAM-Controller und so weiter dort. Das heißt also, wir können viel Code wahrscheinlich wieder verwenden. Da sind zwei Cores jetzt drin von Sci-Five, die heißen U74. Da sind dann, da muss man noch auf ein paar Sachen achten, da sind dann halt auch Mechanismen, dass sie miteinander reden können. Ja? Und dann gibt es da noch einen weiteren Core, das ist ein VP6 heißt der. Der ist wohl für irgendwie spezielles Multimedia-Processing noch gedacht oder auch irgendwie AI-Processing oder so. Gibt es aber jetzt auch nicht so viel Doku zu, habe ich jetzt auch nicht viel mitgemacht. Also erstmal ignoriert. Ja, generell gibt es auch gar nicht so viel Doku, muss man dazu sagen. Es gibt zwar Anleitungen, wie man jetzt so Firmware Recovery macht zum Beispiel. Und dann gibt es ein kleines Datasheet, das ist keine 140 Seiten dran. Da steht aber zumindest drin, wo die Peripherie herkommt, wo Starfive das selbst eingekauft hat. Das ist schon mal sehr interessant. Naja, was gibt es an Boards? Es gab einmal das Beagle 5 Board. Da wurden nur ein paar allerdings von hergestellt und da manche Leute erstmal als Prototyp gegeben, um damit mal ein bisschen zu entwickeln. Das hatten wir auch anfänglich in Allboot, haben wir ihn erstmal wieder rausgekickt. Und dann kam dieses Vision 5.1, also jetzt habe ich die 1 dazugefügt, weil das zweite jetzt gerade gekommen ist. Das ist von Starfive erstmal rausgegeben worden und auch mit von RISC-V International für das Developer-Programm. Da kann man sich einfach anmelden und sagen, hey, ich möchte gerne irgendwas Cooles mit RISC-V machen. Kann so ein bisschen das Projekt beschreiben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe gesagt, ich mache das live. Ich habe dazu dann Twitch-Streams gemacht, wo ich dann ungefähr jede Woche oder alle zwei Wochen ungefähr habe ich dann jeweils immer einen Stream gemacht und habe dann halt live dann Orbut entwickelt, erzählt, was wir gerade machen, wie das funktioniert und so. Habe die ganzen Sachen auch auf YouTube hier archiviert. Große Einladung, sich das mal anzuschauen. Da sieht man auch so ein bisschen, was ich so alles zwischendurch selbst erstmal entdecken musste. Ja, ich habe dann zwischendurch, habe ich immer mal wieder auch revidiert, diesen Plan aufgestellt, wie wir da hinkommen von der Implementierung des Herstellercodes zu unserer eigenen Implementierung, mit der wir dann auch ein bisschen flexibler sind. Das hier ist so grob der Plan. Ja, also wir haben angefangen hier ganz links, das war so das Initiale. Ja, das war beim Hersteller, da gab es einfach drei Komponenten. Da gab es dieses Second Boot, dann die Arbeitsspeicherinitialisierung und dann OpenSBI irgendwie zusammen mit U-Boot. Das waren so die drei großen Stücke davon. Naja, und was habe ich gemacht? Ich habe ja nach und nach immer mehr zu Rust übersetzt. Deswegen sind hier ein, zwei, respektive drei Krabben. Und am Ende dann der Pinguin, wenn wir dann Linux mit dabei haben und Linux Boot implementieren. Da sind wir aber noch nicht angekommen. Wir sind jetzt gerade hier an dieser Stelle. Es reicht aber auch schon aus, weil wir trotzdem auch weiter Linux nachladen können. Ja, wie sieht hier das Bootverhalten aus? Das ist relativ easy. Das ist zwar auch nicht wirklich dokumentiert. Wir können das Mars-Chrome hier einfach uns über U-Boot zum Beispiel wegspeichern. Da wird ein kleiner Blob auch in den SRAM geladen. Und ich muss aber keinen großen Header haben, ich muss nur 4 Byte einfach angeben mit der Größe von dem, was jetzt als nächstes kommt. Hab natürlich trotzdem, weil das ja in den SRAM reinpassen muss, eine gewisse Begrenzung dazu. Ich kann von dem SpyFlash einfach laden und ich kann das über sogenanntes MMIO machen. Das heißt, ich muss gar nicht aktiv mit dem SpyFlash reden, sondern ich kann darauf zugreifen, als wäre es Arbeitsspeicher. Dazu nochmal mehr am Ende. Muss ich auch nicht für initialisieren großartig, nur ein bisschen. Ja, das heißt also, ich kann am Ende einfach von einem Speicherbereich in den anderen kopieren, um weiteren Code nachzuladen. Jetzt habe ich schon gesagt, ja, wir haben mehrere Prozessorkerne. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht, wenn ich auf beiden Kernen einfach jetzt mein Orbit laufen lasse, dass jetzt beide versuchen, auf die Peripherie parallel zuzugreifen. Also das machen wir dann einfach. Den einen, den lassen wir einfach nur rumloopen und mit dem anderen machen wir dann unsere eigentliche Arbeit. Ja, wie sieht die Arbeitsspeicherinitialisierung hierbei aus? Komplizierter leider. Ich habe erstmal mit einer Case Study angefangen, das habe ich auch in einem Livestream gemacht, habe erstmal geguckt, wie funktioniert der Hersteller-Code. Da war auch einiges mehr drin als nur Arbeitsspeicherinitialisierung. Ja, wir sind jetzt bei mehr als 4000 Zeilen am Ende gelandet. Da werden einige Register im Code zwar dokumentiert, das ist schon mal ziemlich gut. Ja, das heißt, da sind dann Kommentare mit bei. Eigentlich werden da hoffenweise einfach irgendwelche Magic Values reingeschrieben, wo nicht wirklich unbedingt klar ist, was sie genau heißen. Da ist auch kaum Logik bei. Und ungefähr die Hälfte des Codes ist wahrscheinlich eigentlich gar nicht notwendig. Könnte man nochmal überarbeiten. Ja, dabei habe ich zufälligerweise auch einen Bug gefunden. Das ist jetzt wirklich nichts Großartiges. Da wurde einfach in ein falsches Register reingeschrieben. Das heißt, irgendein random Wert ist an einer Stelle gelandet, wo es nicht landen sollte. Also im Endeffekt ist das quasi ein doppelter Bug gewesen. Habe ich dann auch ein Issue entsprechend auf GitHub aufgemacht, kam aber bisher noch keine Antwort zurück zu. Ja, wie ist jetzt hier der Entwicklungsstatus? Ich habe ja gerade schon grob gesagt, wir können jetzt auch weiter zu U-Boot und dann einfach darüber wieder Linux starten. Das geht soweit. Die ganze Arbeitsspeicherinitialisierung, die tut. Ich kann damit dann auch einfach eine weitere eigene kleine Stage laden, zum Beispiel so, was ich jetzt hier gemacht habe. Da habe ich dann einfach ganz viele Cs ausgegeben. Ja. Soweit, so gut. Ja, jetzt will ich nochmal kurz darauf kommen, wie ist das mit verschiedenen Ansätzen, die wir hier haben, mit denen wir gearbeitet haben. Das eine ist, wie wir mit Peripherie sprechen. Um mit Peripherie zu sprechen, habe ich ja schon im Manual gerade so ein bisschen gezeigt, da gibt es so Blöcke, ja, also das, was diese verschiedenen Adressbereiche sind, die bezeichnen wir jetzt einfach als Blöcke. Und da sind einfach die einzelnen Register von Peripherie mit bei. Jede Peripherie hat einfach so spezielle Register und die werden dann auch in einem guten und vollständigen Menü dokumentiert, wofür die da sind. Ja, so ein Registerblock ist halt einfach ja, wirklich so eine Menge von Registern. Gibt dann zum Beispiel einen für die GPIOs, einen um die Clocks zum Beispiel, also die Taktung anzusteuern und so weiter. Ja, der Anfang davon wird dann als Basisregister bezeichnet und den Rest, den kann man dann einfach als Offsets dazu angeben. Das heißt, man kann das relativ zu dieser Anfangsadresse dann betrachten. Das heißt, man kann das dann auch auf andere Chips übertragen, wenn man es einmal gemacht hat, wenn die diese gleichen Blöcke benutzen. So ungefähr sieht das dann aus. Man definiert halt so ein Basisregister, ja, und jedes weitere Register wird dann als einfach eine Addition auf dieses Basisregister bezeichnet. Soweit so klar. MMIO, das Memory Mapped Input Output, heißt dann, ich kann jetzt, um so eine Peripherie anzusprechen, kann ich über einen Zugriff auf den Speicher einfach ja, die Register verändern. Ja, das sieht im Schreibfall relativ einfach aus. Also wenn wir jetzt was updaten wollen, dann lesen wir erst ein Register rein, machen dann unsere Änderungen drauf und schreiben das dann wieder zurück. Das sieht dann so aus. Ja, es gibt hier Read Volatile, heißt das jetzt hier in Rust. Darüber lese ich dann den Wert ein, packe dann eine Maske drauf und schreibe das Ganze mit Write Volatile wieder zurück. Naja, und dann gibt es aber noch den anderen Ansatz und das kommt aus der Rust Embedded Working Group. Das nennt sich Pack bzw. Hell. Und was ist so ein Pack? Das kann man generieren aus einem sogenannten SVD. Es gibt für den D1-Chip gibt es unter anderem ein Pack, das ist sehr, sehr gut. Das heißt, da hat jemand schon mal so eine SVD-Datei geschrieben. Da ist einfach genau das Gleiche, was auch in der Anleitung mit drin steht. Da stehen einfach die ganzen Register, deren Basisadressen, was die einzelnen Bits darin bedeuten und so weiter, steht alles drin. Und dann wird daraus Rust-Code generiert. Den kann ich mir jetzt dann entsprechend auch auf der Rust-Doku-Seite anschauen. Ja, und dann habe ich hier so ein kleines Schichtenmodell dazu. Wenn ich jetzt mit so einem Pack arbeite, dann heißt das, ich habe einmal hier, jetzt hier in der Abbildung unten, das ist auch aus der Doku von Rust Embedded, da habe ich meinen Peripheral Access Crate. Darüber kann ich jetzt meine Treiber implementieren. Ja. Und darüber meine Applikation. Und genau das machen wir halt auch in Orboot. Das sind einfach unsere drei Schichten sozusagen. Wir versuchen das aber gering zu halten. Also ich habe jetzt deswegen hier auch Treiber nur in Anführungszeichen, weil wir eigentlich gar nicht wirklich groß Treiber schreiben. Ja, wie gesagt, die können aus solchen SVD-Dateien generiert werden. Das ist ein bestimmtes Format, will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Kann man nochmal nachschauen. Ja, wenn man jetzt so ein Pack benutzt, statt halt gerade mit diesen direkten Funktionen, um mit den Pointern zu arbeiten, dann sieht das so aus. Wir nutzen nicht Write Volatile, sondern wir rufen eine semantische Funktion auf. Zum Beispiel jetzt hier gerade, ich sage jetzt, ich möchte mit GPIO sprechen, ich möchte den und den Port haben, ich möchte jetzt den im Output-Modus nutzen und dann setze ich den Pin jetzt einfach auf hoch und damit kann ich zum Beispiel eine LED einschalten. Ja, je nachdem, wie die Schnittstelle so ist und was ich auch für Register habe, kann es auch sein, dass ich so ein sogenanntes Writer-Interface habe. Ja, jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel, um die Clocks zu steuern. Da habe ich dann einfach eine Funktion, die ich nochmal mit reingebe. Ja, in RISC-V gibt es noch Laufzeit-Services. Das hatte ich auch in einem Vortrag vorgestern schon mal erzählt. Die sind in der Plattform-Spezifikation erwähnt, im Detail in der SBI-Spezifikation dann nochmal erläutert und aufgelistet. Und die beschreiben einfach so Erweiterungen bzw. Aufrufe, die ich dann aus einem anderen privilegierten Modus im Prozessor machen kann. Auch nicht zu sehr im Detail dazu, erstmal nur, dass man das nochmal auf dem Schirm hat. Die muss ich jetzt pro Board bzw. Plattform implementieren. Ja? Und für den D1-Chip haben wir genauso eine Implementierung. Deswegen können wir da auch Linux starten, weil die Implementierung darauf angewiesen ist. Das machen wir mit Rust SBI als Programmbibliothek. Jetzt will ich mich noch einmal kurz einer Frage zuwenden, die vorgestern eingegangen ist, die wir leider nicht mehr beantworten konnten. Da war nämlich die Frage, wie ist das mit RISC-V, weil die Spezifikation, die sieht vor, dass halt Hersteller auch eigene Sachen einfach machen können. Man kann eigene Instruktionen machen, ja. Und jetzt kann man da auch zusätzlich noch sogenannte CSRs benutzen, Control and Status Registers. Das ist einfach ein RISC-V-spezifischer Mechanismus. Damit kann man zum Beispiel weitere Features auf der Plattform freischalten. Naja, wenn man jetzt halt solche Custom-Sachen macht als Vendor, okay, gibt Vendors, die halten das dann leider unter Verschluss. Kann sein, dass sie ja notwendig sind, ja, wenn ich jetzt halt den vollen Chip irgendwie benutzen möchte. Es kann aber auch sein, ja, dass ich mich gar nicht darauf einlasse, ja, und gar nicht erstmal diese Custom-Instructions benutze, sondern einfach nur das, was ich dann tatsächlich davon brauche. Das kann mir in meinem Regelfall auch erstmal ausreichen. Naja, ich habe jetzt hier nochmal eine kleine Liste mitgebracht von drei Chips, die wir auch nutzen könnten vielleicht in Zukunft für Orboot. Das oberste davon finde ich interessant, das ist der BL808. Da habe ich auch mehrere Boards von. J7110 habe ich schon erwähnt. Da ist jetzt das erste an Boards ausgeliefert worden, aber leider gibt es da nicht wirklich Doku zu, so wie ich das bisher sehe. Naja, und dann gibt es noch einen weiteren Chip, der auch bald kommen wird, der TH1520. Es könnte auch sehr interessant werden, ist aber noch nicht käuflich verfügbar. Ja, ansonsten weitere Arbeit. Wir haben noch eine Bibliothek, Layout Flash, die würden wir ganz gerne in Orbit wiederbeleben, falls jemand Interesse hat. Einladung einfach mal in das Orbit-Projekt reinzuschauen. Wir haben ein Framework, mit dem wir den ganzen Code in Orbit bauen. Das ist XTAS, das auch an anderen Stellen in Rust benutzt wird. Auch eine Einladung, da mal ein bisschen reinzuschauen. Ja, und zum Schluss wäre es natürlich cool, auch wieder andere Prozessorarchitekturen wie zum Beispiel ARM zu unterstützen. So, damit sind wir auch schon am Ende und ich freue mich auf Fragen, die jetzt noch eingegangen sind.
Dann danke, Daniel, für den tollen Vortrag. Es sind sogar Fragen eingekommen. Mhm. Also das Thema scheint sehr spannend zu sein und das fängt an mit der Frage, welcher Chip-Hersteller ist aus deiner Sicht am meisten Open-Source-Hardware-compliant? Außer neben zum Beispiel Allwinner, die jetzt die D1-Massenproduktion herstellen.
Also was ich erstmal insgesamt sagen kann, grundsätzlich sind Mikrocontroller-Hersteller aus irgendeinem Grunde etwas zugänglicher und dokumentieren mehr. Application-Prozessoren, das heißt die, wo wir tatsächlich auch so Unix-artige Betriebssysteme mit einem größeren Arbeitsspeicher und so und mit Speicherverwaltungseinheit, mit einer MMU benutzen können, die sind tendenziell eher nicht offen. Und gerade so die DRAM-Controller, die sind halt, warum auch immer, selten offen. Es gibt tatsächlich eine offene Implementierung von einem. Da müssen wir mal gucken, ob die mal irgendein Hersteller auch tatsächlich verwendet. Deswegen habe ich auch vorgestern in meinem Talk so ein bisschen versucht, die Motivation zu geben, einfach auch mal eigene Sachen zu designen. Denn die Möglichkeit, die haben wir tatsächlich heutzutage. Wir könnten viel, viel machen. Ja? Da müssen wir halt mal gucken. Ansonsten, der C906-Kern, der, wie gesagt, der ist komplett halt selbst offen. Den kann man zum Beispiel verwenden für einige eigene Designs. Ansonsten, ja, der D1-Chip kann ich selbst nur empfehlen, ist sehr, sehr zugänglich. Und der BL808, der jetzt kommt, habe ich jetzt auch gerade nochmal hier in die Kamera halten. Ich habe jetzt auch noch dieses kleine Teil hier auch von der Firma Cypheten Board. Da ist jetzt einfach ein kleines Display eingebaut und eine Kamera mit eingebaut. Da kann man mal gucken. Ich habe schon den ersten Code hier auch drauf ausgeführt. Das will ich als nächstes dann für Orbit benutzen. Das wäre vielleicht eine interessante Plattform auch.
Eine weitere Frage, wenn man ein funktionierendes Orbit für den D1-Chip schon hat, funktioniert dann direkt ein gesamtes Ubuntu-System drauf? Wenn man entsprechende Dongles und so weiter hat?
Ja, kommt jetzt ein kleines bisschen darauf an, was man mit Gesamt und System so bezeichnet. Also, was wir jetzt, es gibt so zwei, drei Sachen in der Peripherie, die, glaube ich, noch nicht implementiert sind im Linux-Kernel. Samuel Holland kümmert sich darum, die Sachen zu upstreamen zum Mainline-Kernel. Davon sind sehr viele Patches auch schon gelandet. Aber der Kernel, der jetzt gerade auf kernel.org liegt aktuell, also wirklich ne, so der Head von dem Kernel, hat noch nicht alle Patches drin. Die sind aber auf GitHub auf jeden Fall einmal bei Samuel Holland. Smail, S-M-A-E-U-L, S-M-A-E-U-L geschrieben. In einem Branch zur Verfügung, der heißt D1-All. Und ich habe bei mir selber in meinem Linux-Fork auf GitHub auch nochmal auf seinen Branches basierend was selber. Und darüber kann ich zum Beispiel das HDMI nutzen, über USB kann ich Tastaturen anschließen, Netzwerk habe ich darüber schon genutzt, also Ethernet habe ich über ein SPI angeschlossen, Display auch über SPI angeschlossen, ja, GPIO sowieso, kann ich alles Mögliche von nutzen und ich habe da schon verschiedene Systeme drauf ausgeführt, unter anderem ja OpenSUSE auch. Ubuntu kannst du dann da genauso nutzen. Ja. OpenSUSE, witzigerweise, wenn man jetzt auf Anekdote dazu, wenn man jetzt auf AliExpress schaut, zu dem D1-Board Litchi, da wird man dann ein Video finden, wo auch Screenshots von mir irgendwie drin gelandet sind. Ist ganz witzig.
Gut, du hast es eben schon erwähnt, ja. Peripherie und Ethernet. Gibt eine weitere Frage, ob wenn Boards mit Ethernet schon ausgestattet sind, ob man dann ein Netboot machen kann, also vom Netboot.
Ja. Also zum einen, erstmal noch dazu die Anmerkung, man kann über den USB-Anschluss, der hier auf diesem Board unten ist, was ich auch gerade hier gezeigt habe, dieser USB-Anschluss, der kann auch über den Gadget-Treiber genutzt werden aus Linux. Darüber habe ich zum Beispiel auch Ethernet mir geholt. Das heißt, ich schließe das jetzt bei mir an meinem Rechner an und ich kann über Ethernet auf dieses Gerät zugreifen. Das heißt, ich habe jetzt eine CPU, die ich über USB anschließen kann und nutzen kann. Es gibt aber auch ein Board, wo ein Ethernet-Port schon drauf ist. Das ist einmal das Nerjar-Board, das große. Und dann das andere, das Nerjar STU. Schaut bitte mal im Sunji-Forum, beziehungsweise im Wiki, sorry, vorbei. Da habe ich die ganzen Sachen auch dokumentiert. Da gibt es diese Kategorie D1-Boards. Da sind die alle aufgelistet.
Dann gibt es noch eine letzte Frage bisher. Coreboot ist ja für Intel- und AMD-Boards gedacht und Orboot spezialisiert sich momentan ja nur auf Zock. Ist es geplant oder gedacht, auch Orboot auf Notebooks verwendbar verwenden zu können?
Da machen wir leider ein kleines Fass auf. Also
vielleicht auch Fass klein halten, wenn es geht.
Ich halte es klein. Also tatsächlich ist erstmal Coreboot nicht für x86 per se gedacht, sondern erstmal war die Idee überhaupt, eigene Firmware zu implementieren. Das ist angefangen, weil irgendwo in einem Rechenzentrum halt Rechner nicht gingen. Ja. Wir haben aber auch Unterstützung für verschiedene ARM-Prozessoren und da waren auch die allerersten Firmware-Implementierungen übrigens für RISC-V drin. Das wurde nur leider nicht großartig publik gemacht. Also ja, ist ein bisschen schade leider so gelaufen. Und da werden auch SoCs unterstützt, denn diese ganzen Sachen, die wir jetzt heute von Intel haben oder auch von AMD haben, da sind haufenweise SoCs dabei. Die haben auf einem Prozessor, also auf einem so einem Chip drauf, haben die eine GPU drin, da haben die ihre Prozessorkerne drin, da haben die auch einiges an anderer Peripherie drin. Na, also es ist prinzipiell alles genau das Gleiche eigentlich. Ob die jetzt irgendwie AMD heißen, die das machen, oder ob die Firma, keine Ahnung, Allwinner heißt oder so, ist eigentlich vollkommen egal. Die machen alle sehr, sehr ähnliche Sachen heutzutage. Na? Und in Allboot wäre natürlich auch interessant, dann wieder ein paar andere Sachen zu unterstützen. Deswegen halt wirklich die Einladung, auch x86. Ich habe zum Beispiel mir selber mal ein AMD-Board geholt, wo ich ein bisschen rumgedraftet habe. Ich hatte schon seriellen Output. Bei den aktuellen AMD-Chips ist es so, dass die Arbeitsspeicherinitialisierung von einem Co-Prozessor übernommen wird. Das heißt, ich muss mich darum nicht kümmern. Und auf der anderen Seite haben wir doch schon halt einen vollständigen Linux-Kernel laufen lassen. Wir hatten nur noch keinen PCI-Bus bzw. PCI-Express zur Verfügung. Da muss man noch ein bisschen was für machen. Aber wenn jemand Interesse hat, bitte Bescheid geben und sich an mich wenden. Ich weiß, wo man Informationen dazu findet. Ja.
Gut, dann danke. Das war's an Fragen aus dem Internet.
Ja, gerne und danke auch.